Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Lothar Höher, Wirtshauskind, Medienprofi, Kommunalpolitiker mit Leidenschaft. Ja, lieber Lothar, schön, dass du heute dabei bist und gerne. Herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Gerne.
Ja, lieber Lothar, es freut mich wirklich sehr, dass du es in der 45. Folge jetzt geschafft hast, hier im Weiden-Podcast dabei zu sein. Wir haben ja schon sehr viele Persönlichkeiten hier im Weiden-Podcast auch interviewen dürfen. Aber du bist ja schon eines der bekanntesten Gesichter im Weidener Stadtbild und weit darüber hinaus. Selbst in Südtirol wirst du gegrüßt, wie man so hört. Aber begonnen hat ja alles eher bescheiden. Du selbst bezeichnest dich ja auch als Wirtshauskind. Ja, wie war deine Kindheit und Jugend und wo bist du in Weiden denn aufgewachsen?
Ich bin im Bauscherviertel aufgewachsen. Meine Eltern hatten die Bauscherkantine. Das war so jeden Mittag 300 Gäste und Abend ein Wirtshaus. Und das prägt einen natürlich, wenn man ein Wohnzimmer mit 300 Leuten jeden Abend hat. Aber wieder erzogen zur Freundlichkeit, zur Höflichkeit. Ist mit 12 Jahren ein perfekter Schafkopfspieler. Und verträgt auch ein Bier, weil wir haben drei Getränke gehabt als Kinder. Ein heißes Bier, wenn wir krank waren, ein warmes Bier, wenn wir nicht schlafen konnten. Und wenn der Vater weggeschaut hat, haben wir ein Tropfbier getrunken.
Okay, ein Tropfbier. Also immer unter Leuten gewesen, oder?
Immer unter Leuten gewesen, ja.
Und haben deine Eltern, waren das Gastronomen, waren die schon immer Gastronomen oder sind die da dazugekommen?
Nein, mein Vater kommt aus einer Prager Familie, das waren eigentlich eher... Also meine Tante war Schriftstellerin, der Onkel war Filmschauspieler und waren halt in der Öffentlichkeit viel. Mein Vater war Geschäftsführer von einer Filiale in Prag. Und nach dem Krieg war das eine große Chance, wenn man so ein Geschäft übernehmen konnte als Flüchtling. Und das hat er gemacht und das war auch wunderschön. Es war viel Arbeit, aber man hat auch gut verdient.
Und war das dann nicht so, dass da die Kinder dann auch nicht bloß reinwachsen, sondern das heißt, na, du übernimmst das mal? War das ein Thema bei euch?
Nö, das war nie ein gutes Thema. Wenn ich ein Wirtshaus übernommen hätte, ich wäre wahrscheinlich ein bester Kunde geworden.
Okay, also war von vornherein
schon... War von vornherein kein Thema. Ne?
Ja. Und wie bist du dann so beruflich gestartet?
Ja. Naja, ich Volksschule ganz normal, dann Kepler-Gymnasium. Und dann haben die Leistungen nicht so, bei meinen Eltern nicht so gepasst. Dann bin ich nach Regensburg ins Internat, habe in Regensburg weitergemacht. Letztendlich die... Ja, Fachoberschule und bin nach der FOS-BOS, habe ich nicht studiert, sondern habe einen Beruf gelernt, weil mein Vater gesagt hat, das reicht jetzt mit der Schulausbildung.
Ja, okay. Und dann bist du so in Richtung Medien gekommen, oder?
Nee, da war ich erst bei der Firma Küberbeck, habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Mhm. Dann habe ich mich weitergebildet als Werbe- und Marketingkaufmann. Das war damals mit der Erste in der Oberpfalz. Und dann habe ich später noch eine journalistische Ausbildung gemacht. Und das war für mich eigentlich beruflich toll, weil man hat entweder gute Journalisten gehabt oder gute Haufleute, aber einer, der beide Berufe gelernt hat, die waren selten und das war noch nicht meine Chance im Berufsleben.
Und wie bist du dann zum ersten Tätigkeitsfeld bekommen? Du hast ja einige Stationen durchgemacht.
Ja, ich bin dann vom Gustl Hegner verpflichtet worden als Geschäftsführer der Max-Rieger-Halle. Ich habe dann 50 Konzerte gemacht von Peter Alexander bis zur Spider-Murphy-Gang. Das war unwahrscheinlich lehrreich, weil man Organisation gelernt hat. Dann bin ich zu Tritschler Winterhalt, habe Bleikristall verkauft. Das war auch ein interessantes Geschäftsmodell. Und dann habe ich nach dem Tritschler Winterhalt mit dem Georg Gierisch und mit dem Gustl Lang, die ich beide sehr gut kannte, einen Deal gemacht. Ich habe dann für den Deutschen Bundestag gearbeitet, habe Artikel und Reden geschrieben für die Abgeordneten für 5 Stück. Und wie der Gustl Lang Minister geworden ist, hat er mich als Pressesprecher verpflichtet.
Okay, aber das ist dann schon eher aus deinem politischen Engagement herausgekommen, dass du dann auch zu den Abgeordneten quasi gekommen bist.
Ja, das war durch den Schorsch Gierisch und durch den Gustl Lang. Die haben mich mit euch reingebracht, keine Frage.
Da muss man vielleicht noch erklären, Schorsch Gierisch war ja hier Abgeordneter, aber vorher war er schon immer für die Partei auch tätig in unterschiedlichen Funktionen. Gell?
Das war der Cheforganisator, der Schorsch. Also das ist unglaublich, was der auf die Beine gestellt hat. Für den Gustl, aber auch für die Partei.
Und erst hier in Weiden dann, aber er war ja auch BBK-Geschäftsführer, glaube ich. Also BBK muss man erklären, Bundeswahlkreis, der quasi zuständig ist für die ganze Region. Ja. Und du hast ja für unterschiedliche Bundestagsabgeordnete dann warst du tätig.
Ja.
Wer war das dann?
Das waren die Oberpfalzer, der Benno Zierer, das waren die Regensburger, die Amberger. Also die haben halt immer bestellt, wenn sie einen Artikel gebraucht haben oder Rede oder sowas, dann habe ich das gemacht.
Okay, und dann bist du ja zu Gustl angekommen.
Zu Gustl angekommen, ja.
Wie er schon hier noch war, oder wie er, also wie er noch einfacher Abgeordneter war, oder wie er dann
schon Minister, ja.
Wie er Minister war.
Ja, ich war aber nicht als Minister sein Pressesprecher, sondern in seiner Funktion als CSU-Bezirksvorsitzender. Und das war ein schöner Job, ja, da habe ich viel gelernt.
Und ja, jetzt wenn man mit Gustl lang unterwegs ist, warst du aber schon hier in Weiden stationiert quasi?
Ja, ich war beim Gierisch im Büro, also wir haben eine schöne Geschäftsstelle gehabt. Da war der schwerste Chef und da habe ich nebendran ein schönes Büro gehabt, also war eine gute Zeit.
Ja, und ja, Gustl Lang, für viele kennen ihn ja noch, aber für viele ist er vielleicht auch noch Gustl Lang, vielleicht auch, dass du mal kurz erklärst, wie du einen Gustl Lang so wahrgenommen hast.
Ich habe ihn kennengelernt durch meine Eltern, ja. Ich komme ja aus dem Bahnhofsviertel und der Gustl auch. Und ich habe ihn kennengelernt, als er Vorsitzender der Spielvereinigung war. Ich habe mich damals als Stadionsprecher geholt. Und ich habe einiges gemacht bei der Spielvereinigung, auch an Funktionen, Mannschaftsbetreuer und. Und so bin ich eigentlich mit dem Gustl zusammengekommen und hat mein Talent entdeckt und hat mich dann auch politisch mich mitgenommen. Ne?
Genau, weil Gustl Lang, er war ja Fraktionssprecher. Ja,
Fraktionsvorsitzender.
Fraktionsvorsitzender, Innenminister, Wirtschaftsminister.
Ja.
Und da hat er ja dann letztlich über Jahre und Jahrzehnte gewirkt und auch für die Region.
Das ist richtig, ja.
Wie hast du das wahrgenommen? Ist das so, war der immer so, hat er immer so gesagt, na, ich schaue erst auf Weiden, oder hat er da schon Bayern im Blick gehabt? Wie war das immer so? Oder?
Der Gustl hat schon Bayern im Blick gehabt, aber seinen Wahlkreis noch nicht in erster Linie. Und da hat er sich auch wahnsinnig gekümmert und engagiert und hat auch viel mitgenommen. Vor allem der Hans Schröpf hat sich natürlich dem Gustl bedient, der, wenn man es gebraucht hat, hat er angerufen und dann ist der Gustl marschiert und oft haben wir es auch bekommen.
Hm. Wir werden später noch ein bisschen über das Politische sprechen, aber vielleicht jetzt zunächst nochmal über deinen beruflichen Weg. Also du hast immer was mit Öffentlichkeit zu tun gehabt, immer was mit Pressearbeit.
Ja, ja.
Und das hat dich dann an einem gewissen Punkt zur Oberpfalz-TV gebracht.
Ja, ich war dann dazwischen noch bei der PFA, Bereichsleiter Marketing Services und Pressesprecher. Und dann hat mich auf dem politischen Aschermittwoch ein Kollege angesprochen, ob ich nicht Medienarbeit machen will. Gerd Rüppel war schon bei mir dran. Ich habe dann am ersten Tag das Ramazzuri mitgemacht, also war der Radioberichterstatter für Eishockey und Fußball. Habe ich auch für die anderen Regionalsender gemacht, für Radio Oberland. Mir ist bei der Kur passiert, dass mich einer gekannt hat.
Okay.
Das ist also in
Ammergau.
Ach so, okay. Und von den Eishockey-Sendungen her. Nee, das war eine tolle Geschichte. Das war das Schwierigste eigentlich, was ich journalistisch gemacht habe. Das ist wahnsinnig schwierig, ein Eishockeyspiel, das so schnell ist, nur mit der Sprache rüberzubringen, dass die Zuschauer verstehen, was los ist. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dadurch bin ich auch eben angesprochen worden, als neben nach dem Radiosender auch der Fernsehsender aufgebaut werden sollte. Und da haben die einen gesucht, der sowohl Kaufmann ist, als auch journalistisch ausgebildet, weil die Erfahrungen im regionalen Fernsehen und im Radio waren so, dass man entweder einen guten Journalist hatte, der vom Geschäft nichts verstanden, oder man hatte einen guten Kaufmann, der hat keine Ahnung gehabt, was man Fernseh- oder radiotechnisch macht. Und das war meine Chance. Und dann habe ich ein Handy in die Hand gedrückt bekommen und haben gesagt, am 1. März gehen wir auf Sendung.
Und das war wirklich die komplette Neuerschaffung dieses Fernsehens.
Ich habe den Sender mit meinem Kollegen Moore aufgebaut, aus dem Nichts eigentlich.
In welchem Jahr war das?
Das war 1995.
95. Und da warst du der Erste, quasi der erste Angestellte?
Und der erste Angestellte, ich habe die Leute eingestellt. Das Equipment hat mein Kollege gekauft, weil der hat in Nürnberg auch schon einen Sender aufgebaut. Und ich war halt der vor Ort, der das gemanagt hat.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie baut man einen Fernsehsender auf? Wie funktioniert das?
Man muss ein Studio haben, das haben wir bekommen von der Stadt Amberg. Nachdem Ramazzuri in Weiden war, konnten wir nach Amberg gehen. Und die haben uns, wo jetzt die OTH ist, die ehemalige Fahrzeughalle zur Verfügung gestellt. Die haben wir umgebaut in ein Fernsehstudio. Das Equipment hat der Kollege besorgt. Das war das gleiche, wie die anderen Fernsehsender hatten. Und bei den Mitarbeitern war es so, dass es ja keine Fernsehleute gab. Wir haben uns dann einige Kollegen aus Nürnberg geholt, die beim Fernsehen schon gearbeitet haben, Chefkameramann, ein Moderator mit dem Robert Wirt und. Und den Rest haben wir eigentlich geholt aus der Region, von Ramazzuri teilweise, von Radio Ramazzuri, die uns gegangen sind, aber auch einfach von jungen Leuten, die gesagt haben, ich mache das gern, ich habe das schon gemacht in der Schule, ich habe schon Filme gedreht, wie es damals, wie es heute ja auch ist, und ich würde das gern beruflich machen. Und da waren viele sehr talentierte Leute dabei und das war vom Anfang an eine sehr gute Mannschaft.
Und man beginnt da als erstes mal mit einem Nachrichtenprogramm, oder? Das war ja so das Kernprodukt erstmal, regionale Nachrichten.
Halbe Stunde Nachrichten.
Mhm. Aber dann sind ja Stück für Stück auch neue Formate dazugekommen. Ja. Ich glaube, ein ganz bekanntes, da geht es um Musik, das war ja dein Format.
Die Volksmusik, ja, da bin ich eigentlich durch Zufall dazu gekommen. Wir wurden von den Zuschauern angesprochen, wir sollen doch ein Volksmusikformat machen, das kommt gut an. Und dann haben wir im Studio gefragt, welcher Moderator denn gerne Volksmusiksendung machen würde. Und die sagen, nee, machen wir nicht. Hm. Außer Thomas Bertlein wäre keiner bereit gewesen, Volksmusiksendung zu machen. Und sie brauchen einen Alten zu so einer Sendung. Und ich war der einzige Alte, also habe ich die Sendung bekommen. Vorher hatte ich Sport gemacht im Fernsehen.
Ach so, du hast immer nur Sport gemacht und dann hast du das Volksmusikformat gemacht. Und das kam dann immer alle...
Das kam jedes Wochenende.
Jedes Wochenende war das, okay. Mhm. Also da steckt ja einiges dahinter, auch bei den Aufnahmen. Und
das war sehr anstrengend, aber Sport war anstrengend. Aber da habe ich ja Fußball und Eishockey gehabt, also die Wochenende waren eigentlich so mit Volksmusik, das ist eigentlich gegangen.
Okay, und das gibt es ja heute noch, ja, das Format. Das
macht jetzt eine Kollegin sehr schön.
Aber der Punkt ist ja der, so ein Privatsender ist es ja trotzdem, der lebt von Zuschüssen, aber auch von Einnahmen. Das heißt, man hat schon ständig auch Vertriebsdruck gehabt, dass man gesagt hat, man muss Werbung verkaufen, oder?
Nein, wir haben sehr gut gestartet. Wir haben eigentlich die Einlagen, die Gesellschaften gemacht haben, nach einem Jahr schon zurückgezahlt, weil wir von der ersten Minute an ausverkauft waren. Das Fernsehen ist in der Oberpfalz sehr gut angekommen. Besser als in den Metropolen, weil die Metropolen waren ja verwöhnt, da hat ja jeder Sender über München oder Nürnberg oder Augsburg berichtet. Aber die Oberpfalz war bisher Brachland fürs Fernsehen und plötzlich haben die ihre Heimat im Fernsehen gesehen. Und da haben wir Zuschauer gehabt ohne Ende von Anfang an. Und die haben natürlich auch Einnahmen gebracht, weil die Kunden gesehen haben von uns, Mensch, das wird angeschaut, das bringt was. Also wir waren, von was die Vermarktung anbelangt, eigentlich von Anfang an sehr gut aufgestellt.
Also richtige Pionierarbeit und ich glaube, eine gewisse Art und Weise kann man da auch stolz sein, dass man das mit aufgebaut hat. Schon. Also ich glaube, weil das ist ja, OTV ist heute ein völlig etabliertes Medium und jeder kennt es und jeder hat schon mal gesehen, jeder schaut es an und deswegen auch da war das sicherlich beruflich sehr prägend. Mittlerweile hast du dich ja ein Stück weit zurückgezogen, aber, und das ist ja schon spürbar überall, was dich seit dein ganzes Leben begleitet hat, war Politik, sowohl beruflich, aber, und da kommen wir jetzt dazu, natürlich auch immer im Ehrenamt, weil du dein ganzes Leben eigentlich von früh bis spät politisch engagiert warst und heute natürlich noch bist. Wie bist du denn zur Politik gekommen? Man wird ja nicht als politischer Mensch geboren, oder doch?
Ja doch, mein Vater war sehr politisch, war bei der CSU und hat eigentlich so auch im Familienkreis immer wieder politische Themen angeschnitten. Ich bin es vom Wirtshaus gewöhnt gewesen, am Stammtisch ist ja jetzt wie das Internet, da ist diskutiert man ohne Ende. Und so kam ich eigentlich von Anfang an auf politische Themen, die mich sehr interessiert haben. Ich war dann in den 68er Jahren, also war ja die Jugend sehr links. Mhm. Und ich habe mich dann auch engagiert als Schülersprecher bei linken Organisationen. Das war damals ja eine Zeit, wo man auf die Straße gegangen ist gegen den Vietnamkrieg. Da war ich voll dabei und habe eigentlich, bin bei den Jungsozialisten gewesen und so habe ich meine politische Laufbahn begonnen.
Also muss man sich jetzt nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man das nochmal wiederholt. Also der schwarze Bürgermeister und Kommunalpolitiker Lothar Höher ist mit wehenden roten Fahnen durch Weiden marschiert, um gegen die Kapitalisten zu demonstrieren, oder?
Also gegen in Weiden nicht, da hätte mich mein Vater umgebracht. aber durch Regensburg, durch München natürlich. Wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs gewesen, um einfach gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam zu demonstrieren und vor allem auch gegen die Ausbeutung der Menschen in den portugiesischen Kolonien, damals in Südafrika, der Apartheid, das war unser Internationalismus-Thema und dann natürlich auch nationale Themen wie das Bayerische Hochschulgesetz, gegen das wir gekämpft haben. Also wir waren gut beschäftigt.
Gut beschäftigt. Also wie hat das dein Vater, du hast gesagt, der Vater war Schwarzer, wie hat der das wahrgenommen, dass sein Sohn so engagiert ist?
Der war nicht begeistert und deswegen habe ich ja auch nicht studiert, sondern Arbeit, also einen Beruf gelernt, weil mein Vater geglaubt hat, und das hat sich ja auch bewährt, dass wenn man mal eine anständige Arbeit macht, die Flauseln verliert. Ne? Und so war es auch. Ich bin dann schon seriös geworden, wie ich dann in der Arbeit war. Wobei, wenn ich zurückblicke, ich würde heute wieder gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gehen und gegen die Apartheid in Südafrika. Also ich habe so gesehen auch nichts falsch gemacht.
Und es zeigt sich ja auch heute noch immer am 1. Mai, wenn wir bei den Gewerkschaften sind, bei den Freunden. Also ich singe die Internationale nicht mit, aber du bist da mit wehenden Fahnen ja, immer noch dabei.
Die Lieder Arbeiterbewegung sind auch noch heute, ich hoffe, die sind wunderschön, spanischer Bürgerkrieg. Aber auch die Arbeiterlieder, also die gefallen mir heute noch, die höre ich heute noch an.
Nichtsdestotrotz bist du dann doch bei der Jungen Union gelandet. Wie war denn das? Wie passiert sowas, dass man auf einmal dann auf der anderen Seite steht?
Ja, ich habe eine Zeit lang politisch nichts gemacht und durch die Freundschaft zum Gustl Lang, der mich einfach eingespannt hat bei der Spielvereinigung und dann auch gesagt hat, du, ich könnte dich brauchen in der Pressearbeit, bin ich halt zum Gustl Lang gegangen und dann wächst man auch in die Partei hinein. Und dann hat er gesagt, Mensch, geh doch zur JU und geh zur CSU. Und ich habe das Glück gehabt, in der ersten Versammlung bin ich CSU-Ortsvorsitzender geworden und bei der nächsten Kreisversammlung also auch stellvertretender JU-Vorsitzender. Die haben mir das anscheinend nicht übel genommen, okay. Meine Vergangenheit.
Wo warst denn du da? Weil du hast ja gesagt, du bist im Bahnhof groß geworden und mittlerweile ja im Pressader Wald oder im Weidner Westen unterwegs, heimisch geworden. Aber wo warst du da noch? Warst du da noch im Bahnhof unterwegs?
Ich war Ortsvorsitzender vom Bahnhof und habe dann den Wohnort gewechselt. Und da war gerade der Ortsvorsitzende, der hat gerade aufgehört und bin ich gleich Vorsitzender im Pressader Wald geworden. Also ich habe da ohne Zutun eigentlich einen schnellen Einstieg gefunden.
Ja, und wenn man dann mal dabei ist, dann kommt früher oder später mal die Frage, ob man sich kommunalpolitisch auch einbringt, richtig. Weil das ist ja so eine Stadt wie Weiden einfach, da ist es am Schluss der Stadtrat, der dann irgendwann ruft. War das bei dir dann auch sowas, wo du gesagt hast, da will ich dann unbedingt hin oder hat sich das eher ergeben?
Nein, ich wollte dann unbedingt in den Stadtrat. Ich war als JU-Vorsitzender Beirat in der Fraktion, habe die Arbeit sehr geschätzt, die Kollegen gemacht haben, gesagt, da möchte ich mit dabei sein. Habe dann auch kandidiert, 84 das erste Mal, bin natürlich durchgeflogen. Damals waren so viele CSU-Stadträtinnen, so viele bekannte Menschen bei der CSU, dass du als Newcomer keine Chance gehabt hast. Aber das zweite Mal bin ich dann reingekommen und ja, es macht mir seitdem sehr viel Spaß.
Also 1990 quasi?
90 bin ich reingekommen.
Da schon ein bisschen auch, wo die Glanzzeit vom Hans Schröpf, wo er sich eingearbeitet hat, wo er dann schon war. Und du hast ja schon gesagt, das Zusammenspiel zwischen Gustl Lang und Hans Schröpf und du dann im Stadtrat hast das ja dann aktiv miterlebt. Wie hast du denn die Zeit der 90er Jahre dann erlebt mit Hans Schröpf?
Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Der Hans hat das verstanden. Wir hatten ja eigentlich eine große Koalition im Stadtrat. Also gab es einmal den Spruch, es gibt zwei Gruppen im Stadtrat. Auf der einen Seite den Oberbürgermeister Schröpf mit der CSU, mit der SPD und auf der anderen Seite den Stadtrat Jost Hess. So war es ja auch. Die haben sich abgesprochen. Es waren Finanzbeamte. Das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Auch der Ludwig Stiegler zum Beispiel hat mit dem Hans Schröpf sehr eng zusammengearbeitet. Mhm. Das war eigentlich die beste Zeit für Weiden. Da ist viel gegangen. Die haben alles, was an Zuschüssen möglich war, nach Weiden geholt. Und in dieser Zeit ist Weiden auch groß geworden. Also schön, eine schöne Stadt. Sonst war er früher Provinzstadt Grau. Ich habe mal gesagt, wie ich in Regensburg war, ich gehe da nie zurück. Aber Weiden ist dann plötzlich gewachsen, ist schön geworden, hat Einrichtungen bekommen. Also Weiden ist innerhalb von 10, 15 Jahren ist das wirklich eine blühende Stadt geworden.
Und war ja auch mal der Wahlkampfslogan, glaube ich, sogar für ein blühendes Weiden. Ja. Tatsächlich von Hans Schröpf. Aber wie so oft, wo viel Sonne ist, da fällt manchmal auch Schatten. Und das war ja dann wirklich so auch, wenn man sagt, diese Glanzzeit erlebt hat, was alles gegangen ist und dann ab den 2000ern ging das langsam los, wo ja durchaus auch Hans Schröpf kritisch beäugt wurde. Wie hast denn du das wahrgenommen, diese ganze Phase, wo dann letztlich der Hans Schröpf hat gesagt, ich trete nochmal an und gewinnt die Wahl nochmal mit 60%. Aber es wurde dann trotzdem immer mehr, der Druck wurde größer. Wie hast denn du das Ganze wahrgenommen? Und in welcher Rolle warst du damals schon? Weil du bist ja dann auch schon aufgestiegen in der Zeit.
Ja, der Schröpf Hans hat eigentlich nochmal kandidiert, weil die CSU ihn drum gebeten hat. Da ist natürlich wieder Hans aufgehört, hat ein Vakuum entstanden und da gab es auch viel Streit. Und wir haben den Hans einfach gebraucht, der hat die Partei wieder zusammengeschweißt. Und ich bin dann Bürgermeister geworden. Hans Schröpf hat vor der Wahl gesagt, diese Wahl ist ein Fingerzeig und der Kollege, der die meisten Stimmen bekommt, der wird mein Stellvertreter und das bin ich geworden.
Das war, müssen wir nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer, das war im Jahr 2002 und damals war, wenn ich es richtig rekapituliere, einfach schon die Diskussion, es gab schon Diskussionen über diverse Vorkommnisse im Rathaus, ob die denn richtig oder nicht richtig gelaufen sind und es war schon ein gewisser Druck da.
Es war
ein
großer Druck da.
Ja. Und da hat Schröpf gesagt, ich will mich von den Leuten nochmal bestätigen lassen, was ja dann auch passiert ist, aber das ging ja dann weiter, auch nach der Periode. Nach der Wahl 2002 wurde der Druck ja auch auf Hans Schröpf größer. Und du warst ja dann sein Stellvertreter. Wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, der Hans hat sich irgendwann mal gerannt gemeldet, weil der Druck auf ihn sehr groß geworden ist. Und dann durfte ich 2 Jahre lang eigentlich Oberbürgermeister machen. Das habe ich sehr gern gemacht. Und wie er zum zweiten Mal verurteilt wurde, das hat mich eigentlich wahnsinnig geärgert. Unsere Stadt war 5 Jahre stillgestanden durch diesen Streit, durch diese Anzeige da auch. Und dann hat mir die Regierung gesagt, ja, wegen dieser Kleinigkeit wird er nicht Amts enthoben. Also es war dann plötzlich eine Kleinigkeit. Ich habe dann mit ihm gesprochen und gesagt, Hans, du bist doch gesundheitlich angeschlagen, tritt halt zurück, das hat er gemacht. Und deswegen sind auch die Neuwahlen möglich gewesen. Aber mir hat es nichts genützt, weil es der goldene Handschlag damals war für meine Gegner. Ne?
Also wir waren dann quasi im Jahr 2007 und dann war Oberbürgermeisterwahl außerhalb der Wahlperioden.
Ja, ja.
Und damals Kurt Siegewiss als Gegenkandidat und du bist ja für die CSU angetreten.
Ja.
Und hast du eigentlich gerechnet, dass das dir gelingen kann oder dachtest du, oh, das wird schon schwierig, weil die Stimmung gegen die CSU ja doch sehr angespannt war?
Ja, das ist. Ich habe schon gedacht, dass es schwierig wird, weil wir waren ja auch nicht geschlossen in dieser Zeit. Wir haben intern 2 Lager gehabt und das in Verbindung mit dem Ende von der Amtszeit vom Hans Schöpf war sehr, sehr schwierig. Und der Kurt, das darf man nicht vergessen, war sehr ein sympathischer Kandidat. Also ich habe die Wahl nicht nur verloren, sondern die hat der Kurt auch gewonnen.
Und ich glaube, das ist aber auch, und das zeichnet dich, glaube ich, aus, nach der Wahl hat es nicht lang gedauert, wo du dich trotzdem, also du hast ja nicht zurückgezogen. Es gibt ja auch Verlierer, die sagen, ihr könnt mich alle mal, sondern du hast gesagt, ich bleibe an Bord. Auch führen an Bord und hast ja auch zusammen mit Kurt Siegewiss, mit dem damaligen Oberbürgermeister, auch die Stadt weiterhin auch mitgestaltet und gesteuert.
Ja, der Kurt hat mich nach der Wahl einfach angesprochen und gesagt, du, pass auf, ich bin Greenhorn, ich bin neu in dem Amt. Ob ich bereit wäre, auch seinen Stellvertreter zu machen, das habe ich gemacht. Und wir sind auf diesem Weg die alle Jahre auch Freunde geworden.
Also Kommunalpolitiker durch und durch, Bürgermeister und immer noch Bürgermeister, auch sehr aktiv an allen Ecken und Enden. Aber tatsächlich gibt es ja noch 2 Positionen. Die eine, die du geworden bist, die andere, die du knapp nicht geworden bist, wo du doch auf höheren Ebenen auch noch unterwegs bist. Aber kommen wir erstmal zu der, die du nicht geworden bist. Du wärst ja fast in den Bayerischen Landtag gekommen.
Ja, das war allerdings eine Überraschung. Also die CSU hat mich aufgefordert, als Landtagskandidat zu kandidieren, damals gegen die Petra Tettenhöfer. Und ich bin dann zum Simon Wittmann gefahren, sage ich, Simon, ich kann da nichts dafür, das will die Partei. Sagt der Lothar, das macht doch nichts. Du kriegst ein gutes Ergebnis und wir nominieren dich dann einstimmig für den Bezirkstag. Und dann komme ich dann nicht mehr raus bei der Wahl. Viertelstunde, halbe Stunde. Und dann habe ich gehört, dass er Patt gegeben hat. Also ich habe, obwohl Weiden nur 40 Stimmen hatte und Amten und Neustadt 80, einen Patt geschafft. Und dann haben wir halt so lange gewählt, bis die Petra eine Mehrheit gehabt hat. Und ich bin dann für den Bezirkstag einstimmig gewählt worden.
Also muss man nur erklären, Simon Wittmann, der Vorgänger von Andreas Mayer als Landrat, mittlerweile ja schon eine ganze Weile nicht mehr im Amt. Und der hat als CSU-Kreisvorsitzender das natürlich auch immer mitgesteuert.
Ja, ja.
Und es war eigentlich immer klar, dass Neustadt quasi einen Landtag stellt. Und so bist du dann im Bezirkstag gekommen und hast du da auch relativ schnell einen Namen gemacht.
Ja, ich bin gleich Vizepräsident geworden. Das hat mich natürlich schon überrascht. Und es war eigentlich eine gute Wahl. Zum einen war das eine ehrenamtliche Aufgabe. Ich konnte also bei Oberpfalz TV als Geschäftsführer bleiben. Und trotzdem über Regionalpolitik zu machen, Sozialpolitik und Kulturpolitik waren eigentlich immer meine Schwerpunkte in meiner Arbeit. Und das war wie die Faust aufs Auge eigentlich der Bezirk. Da wollte ich eigentlich auch hin.
Und vielleicht auch nochmal, weil wir tatsächlich Bezirk hatten wir jetzt hier auch in dem Gremium noch nicht. Und Bezirk kriegt man immer so am Rande mit. Für was ist denn der Bezirk eigentlich auch zuständig und welche Aufgaben hat denn der? Und was macht der zum Beispiel in Weiden jetzt ganz konkret?
Ja, wir sind zuständig für verschiedene Bereiche der Kultur, für die Fischzucht und, aber hauptsächlich natürlich im Sozialbereich. Wir sind überregionaler Träger der Sozialhilfe. Wir sind für die Hilfe zur Pflege verantwortlich. Wir sind vor allem zuständig für die Psychiatrie, für die Krankenhäuser wie Wöllershof. Und jetzt bauen wir in Weiden ja eine Einrichtung, die eigentlich noch gar nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Wir bauen eine bettenführende Klinik, die 2. bettenführende Klinik im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Oberpfalz neben Regensburg. Und das wird eine Rieseneinrichtung. Psychiatrie oder psychische Erkrankungen sind ja die Krankheit der Zukunft, während man beim Herzerkrankungen, bei Krebs unwahrscheinliche Fortschritte gemacht hat, ist man bei der Psychiatrie immer noch am Anfang. Vor allem, weil auch die Probleme größer werden durch die Medien, durch die vielen Einflüsse, die die Menschen haben, durch den Druck, der in der Gesellschaft entsteht. Und da ist diese Kinder- und Jugendpsychiatrie wahnsinnig wichtig. Wir haben auch eine Einrichtung, wo die Mütter mitgehen können. Wir haben eine stationäre Einrichtung, ebenso in Wöllershof, das wir ausgebaut haben. Insgesamt 200 Millionen Euro investiert die letzten 15 Jahre. Also da sind wir schon sehr aktiv. Weiden ist neben Regensburg der zweitgrößte Standort der Psychiatrie in der Oberpfalz und auch in Süddeutschland. Haben wir die beiden Einrichtungen, die am modernsten sind.
Also auf jeden Fall auch großer Erfolg, auch für dich persönlich, dass wir das geschafft haben in Weiden. Und wenn du jetzt so über diese Jahrzehnte politischen Engagements, du hast ja auch schon gesagt, du wirst auf jeden Fall auch weiter mitmachen, was wertvoll ist für die CSU und für die Partei sicherlich und auch für den Ort. Aber wenn du so zurückschaust, was waren eigentlich die schönsten Zeiten für dich, wo du dich politisch engagiert hast? Wo sagst du, das war eigentlich was, wo man so richtig gesagt hat, das hat man richtig Freude gemacht und das war eine sehr schöne Zeit? Oder sagst du, jede Zeit hat so seine Sonnen- und Schattenseiten?
Das stimmt, jede Zeit hat seine Sonnen- und Schattenseiten, aber die schönste Zeit war die Junge Union, wo ich Kreisvorsitzender war. Wir hatten 330 Mitglieder, das war eine tolle Truppe. Es sind ja viele weiter bei der CSU geblieben, jetzt im Stadtrat aus meiner JU-Kolleginnen und Kollegen. Nee, die JU-Zeit war die schönste, muss ich ehrlich sagen.
Und neben Politik und neben Beruf, hast du schon angedeutet, ist der Sport auch so ein bisschen deine Leidenschaft. Ja. Du warst ja über Jahrzehnte Stadionsprecher bei der Spielvereinigung.
Ja, 35 Jahre.
35 Jahre Stadionsprecher bei der Spielvereinigung. Wir haben es ja schon gehört, über Gustl Lang ist es dann so ein bisschen entstanden. Ja. Gibt es da Geschichten, so Stadionsprecher? Mei, da sagt man sagt, das Tor ist gefallen, durch wen oder wen? Oder warst du ein Stadionsprecher, der durchaus auch mal mehr gemacht hat, als nur die Tore zu verkünden?
Ja, im Maistadion war ich auch Stadionsprecher, da bin ich schon mal rausgeflogen vom Schiedsrichter. Okay. Und bei der Spielvereinigung habe ich zweimal Strafen gezahlt, die der Gustl Hegner für mich bezahlt hat. Da war eine Geschichte, da hat der ASV kam 0-5 in Rückstand gelegen und die Bälle dauernd auf die Ostmarkstraße geschossen. Und ich habe dann durchgegeben, Achtung auf der B22, es kommt Ihnen ein Fußball auf der falschen Fahrspur entgegen, bitte fahren Sie rechts ran und überholen Sie nicht. Da hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und hat zu mir aufgeschaut, hat notiert, hat gedacht, was macht denn der? Und im nächsten Bayern-Sport war drinnen standen Spielvereinigung Weiden, 500 Mark Geldstrafe wegen Unsportlichkeit des Stadionsprechers. Okay. Also ich habe da schon manchmal Tage gehabt, wo ich vielleicht das eine oder andere nicht machen hätte sollen.
Okay, und beim Eisstadion musst du jetzt natürlich auch erzählen, da bist du rausgeflogen?
Ja, ich war ein schlechter Schiedsrichter und ich bin dann diese Plexiwand rauf, da mal so von so einer Wand, ne, mit Plexiglas und habe ihm ein Fingerspiel gezeigt und ich hatte das falsch ausgelegt. Und dann hat er gepfiffen und Gott sei Dank war ein Ersatzmann da von Ramazzuri.
Okay.
Und das war der Stadionsprecher. Und als Stadionsprecher hat der Chicken, glaube ich, damals gemacht und das Spiel ging weiter.
Okay, also auf jeden Fall, Sport hat ja Emotionen und der Stadionsprecher trägt dazu bei,
so
darf es auch haben. Ja. Und Radio hast du dann auch noch gemacht?
Ja, habe ich lange gemacht und gerne. Das war eigentlich journalistisch meine größte Herausforderung. Ich habe es ja erzählt, Eishockeyspiel rüberzubringen, wo die Zuschauer nichts sehen. Und das ist ein wahnsinnig schneller Sport. Und das rüberzubringen, dass die Menschen am Sender oder am Radio hören oder begreifen, was da los ist, das war wahnsinnig schwierig und ich war das Spiel genauso fertig wie die Spieler, das kann man wirklich so sagen.
Ja, und auch die Kommunalpolitik fordert, der Sport fordert, das Radiosprechen fordert, wenn ein Lothar Höher nicht unterwegs ist, wo entspannt ein Lothar Höher oder wo kommt er mal zur Ruhe?
Ich bin Briefmarkensammler, ich bin der Mann an meinen Briefmarken und sortiere. Und und trinke einen Wein dazu. Der Arzt hat ja gesagt, für meine chronische Bronchitis ist ein Glas Wein perfekt. Und das mache ich natürlich dann auch.
Wohlgemerkt, Lothar Höher ist kein Arzt, also diesen Empfehlungen bitte immer auf eigenes Risiko folgen. Aber eine Sache, die ich immer wieder mal höre, wo du sagst, ich bin heute nicht da, ich bin bei meinen Enkeln.
Ja, das ist eine Gnade, wenn man Enkel hat. Ich habe nur einen Sohn, also ich habe als Familienplaner eigentlich versagt. Nur ein Kind. Ja. Aber mein Sohn hat dann zwei tolle Mädchen hergelegt mit seiner Frau, unsere beiden Enkel, und das ist eigentlich unser ganzer Stolz. Einer der beiden Enkel war jetzt vor zwei Wochen bei uns zu Hause. Ist ein Traum.
Also trotz Kommunalpolitik, trotz viel Arbeit und trotz viel Engagement immer noch auch Familienmensch.
Und da brauchst du die Frau dazu und die habe ich Gott sei Dank.
Genau, und an der Stelle schöne Grüße an die Irmi, die immer fleißig mit dabei ist und uns unterstützt. Ja, und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende oder fast am Ende unseres Podcasts. Ich sage ganz lieben Dank für diese Einblicke mit diesem Ritt vom Bauscherwirtshaus über den Spielvereinigungssportplatz hin in den Stadtrat. Und zum Schluss gibt es immer noch kleine Entweder-Oder-Fragen und du musst sagen, was dir näher ist. Das ist relativ einfach oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, Wein oder Zeugel?
Zeugel.
Zeugel. Blue Devils oder Spielvereinigung?
Das ist schwierig. Also ich würde sagen, beides. Ich bin genauso gern draußen. Da kann ich mir jetzt nicht entscheiden. Ich bin ein Eishockey-Fan und ein Fußball-Fan.
Okay. Bezirkstagssitzung oder Stadtratssitzung?
Bezirkstagssitzung. Das ist ruhiger und gesitterter.
Gesitterter, okay. Presser der Wald oder Altstadt?
Eigentlich Presser der Wald, da bin ich zu Hause, ja.
Zu guter Letzt, bist du lieber bei einer Versammlung mit der Gewerkschaft oder lieber bei einer Versammlung mit den Arbeitgebern?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin bei beiden auch gerne. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich bin ja im Wirtschaftsclub, bin ein Gewerkschaftler, also ich bin bei beiden sehr gerne. Und ich freue mich, dass wir in Deutschland einfach diese Partnerschaft haben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die hat vieles leichter gemacht.
Ja, und auch diese Antworten auf diese Fragen zeigen, dass Lothar vor allem eins ist, ein verbindender Mensch, ein Mensch, der die Menschen zusammenführt in der Politik, im Sport, aber auch durch die Medien, durch gute Berichterstattung. Ich sage ganz lieben Dank, lieber Lothar, für diese Einblicke auf dich, auf Weiden und mit deinem Blick auf Weiden. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz lieben Dank fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback auf Spotify und Co. mit Sternen. Und wenn ihr darüber hinaus auch mal selber gerne Gast sein wollt, schreibt uns gerne auf info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.